Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern, dem Podcast, wo jeden Samstag für euch das zusammengefasst wird, was ihr nicht gesehen habt, vermutlich. Auf TikTok, auf YouTube, auf Twitch, auf Instagram, im Internet, damit ihr wisst, was los ist bei den Influencern und den Influencerinnen und generell in den Trends, damit ihr das Beef mitbekommt, obwohl es euch eigentlich nicht zu interessieren hat. Ich bin Robin, YouTuber seit 2006 und heute ist mit dabei der wunderbare Klängern.
Guten Tag, ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du dabei bist. Für alle, die dich nicht kennen, du machst auch Content, der sehr gut in diesen Podcast reinpasst. Ne? Also ich meine, du hast selber auch einen Podcast.
Ich habe sogar zwei, also einen Laber-Podcast und einen Film-Podcast. Das ist so, ein Film ist ein bisschen Nische.
Genau, einmal Brain Pain. Wie heißt dein Film-Podcast?
42. Also einfach die Zahl, 4 und 2, und da reden wir halt über Filme und Serien und so. Gucken die IMDb-Liste runter der besten Filme, also so ein kleines Herzensprojekt.
Ja, schön, dass du dabei bist. Wir haben eine Menge Themen diese Woche, unter anderem Spaziergänge abseits von Social Media, einen neuen wunderbaren Film. Wir haben das schlechteste Produkt, was es jemals gab. Schneeballsysteme, Influencerinnen, die krebskranke Kinder scheiße finden. Es ist bunt diese Woche. Es ist bunt. Bevor es mit dem Thema weitergeht, machen wir aber jetzt nochmal kurz einmal Hashtag Werbung. Wusstet ihr, dass Edeka für Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler steht? Ich wusste das nicht, aber Plot Twist, das ist keine Werbung für Edeka, es gibt nämlich noch eine andere Abkürzung, die ähnlich unhandlich ist und vermutlich auch, ja, leider ähnlich unbekannt. BU steht für Berufsunfähigkeitsversicherung. Und eine Sache, die ich auch nicht wusste, ähnlich wie für was Edeka eigentlich steht, ist, dass jeder Vierte mindestens einmal im Leben berufsunfähig wird. Und dafür gibt es dann kaum gesetzliche Hilfe in so einem Fall. Und was auch super ist, wenn man sowas jung abschließt, dann ist sowas auch super günstig, so eine BU. Falls ihr noch gerne habt. Und wie gesagt, das ist so eine Versicherung. Wenn man sich die jung holt, ist sie günstig. Und wenn man sie mal braucht, ist man sehr froh darüber. Hoffentlich braucht man sie nie, aber man weiß es halt nicht. Tja, dann probiert doch mal Clark. Da kann man seine Versicherungen digital managen und mit einem praktischen Tarifvergleich auch super schnell sehen, was vielleicht die passende Berufsunfähigkeitsversicherung für einen und für den individuellen Lifestyle ist. Wenn man Fragen dazu hat, dann kann man natürlich auch mit Experten und Expertinnen von Clark sprechen, per Telefon, per Videocall, per Chat oder per Mail, je nachdem, ob man Millennial oder Gen Z ist und Angst hat zu telefonieren oder und Clark und alle Services sind kostenlos. Alles, was ihr machen müsst, ist euch die App runterladen und wenn man möchte, muss man nicht, kann man zwei bestehende Versicherungen dann hinzufügen und sich auch noch einen 30€ Shopping-Gutschein für Stores wie Amazon, Apple, Zalando und viele mehr mit dem Code Schwestern54, also Schwestern54, kann man sich das sichern. Wichtig, noch ein Hinweis, Clark ist ein Versicherungsmakler und deswegen überträgt man, wenn man da Versicherungen hochlädt, ein sogenanntes Maklermandat. Damit hat Clark die gleichen Rechten und Pflichten wie jeder andere Versicherungsmakler auch. Aber so ein Maklermandat, das hat man halt nur einmal, man kann es jederzeit kündigen. Aber falls ihr schon einen Versicherungsmakler oder eine Versicherungsmaklerin habt, mit der ihr zufrieden seid, dann am besten vorher mal mit denen sprechen. Für alle anderen holt euch die 30€. Und ja, ansonsten, wie gesagt, auch wenn ihr keine bestehende Versicherung habt, könnt ihr Clark auch einfach so nutzen, um mal zu checken, was da so die Angebote, insbesondere für Berufsunfähigkeitsversicherungen, sind. Denn das kann auf jeden Fall nicht schaden. Und jetzt zurück zum Lästern.
Aber wir starten erstmal mit dem neuesten, viralsten Video auf TikTok. Wir hatten das neulich schon mal. Es ist immer noch Bella Porch. Das ist dieses Video I'm a Bee, wo sie so mit ihrem Mund so Bee macht. Das ist immer noch das meistgelikte TikTok aller Zeiten mit 65 Millionen Likes. Und wir hatten neulich schon mal drüber gesprochen, dass es auf dem Weg war, abgelöst zu werden von einem anderen Video. Das war damals eine Schale Erdbeeren.
Yes. Ich erinnere mich, gibt es die noch? Ich habe irgendwie gesehen, dass sie nicht mehr online ist.
Ich habe es gerade nochmal gecheckt. Ist hier auch verlinkt im Doc. Ich glaube, der Account wurde zwischenzeitlich irgendwie mal gelöscht oder so. Aber es ist wieder da.
Ah, Gott sei Dank.
Und es hat 50 Millionen Likes. Also es hat es nicht geschafft, Bella Porch abzulösen. Auch wenn es immer noch absolut absurd ist, dass ein Video, wo einfach nur eine Schale Erdbeeren gefilmt wird, 50 Millionen. Wir verlinken es euch unten. Ihr könnt es euch angucken, falls ihr nicht wisst, wovon wir reden. Das ist wirklich nur eine Schale Erdbeeren.
Aber das meistgelikte Foto auf Instagram war ja auch lange einfach nur dieses Ei, ne?
Das
Ei. Bis es dann abgelöst wurde.
Ja. Du hast aber, glaube ich, auch hochgeladen, wo du so mit der Mission, so ich will das mal als geleitete Video.
Das stimmt.
Und dieses Erdbeeren-Ding ist ja einfach nur, es hat einfach nur irgendjemand gemacht und dann hat das Internet einfach entschieden, das ist jetzt das meistgeleitete Video. Das nächste Video, was jetzt aber gerade, das ist jetzt in den letzten Tagen und Wochen krass aufgestiegen, das ist von einer Creatorin aus Australien, die heißt Lia Halton oder Loch auf TikTok mit.
Das habe ich nicht verstanden, warum die Loch mit ganz vielen O's halt.
Ja, Loch, weiß ich nicht, das ist, vielleicht ist das auf Australisch irgendwas, ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall, es ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Bella Porch Video, in dem Sinne, dass es eine wunderschöne junge Frau ist, die halt zu so einem Song ein bisschen ihr Kopf bewegt. Das Video ist auch nur 12 Sekunden lang und hat jetzt schon 46 Millionen Views, obwohl es
Likes.
Obwohl, es ist tatsächlich schon ein bisschen älter, sehe ich gerade. Es ist schon im Februar veröffentlicht worden, aber hat jetzt 46 Millionen Likes, also ist auch kurz davor, jetzt die Erdbeerschale zu überholen. Und es aber an Views hat es, was schätzt du, wie viele Views es gerade hat? Hast du es dir angeguckt?
Ich habe es leider gerade schon gesehen, ja, aber es ist völlig krank.
685 Millionen Views von einer Frau, die einfach nur im Auto sitzt und süß in die Kamera guckt.
Bin ich berechtigt.
Ja, krass. Aber sie ist halt einfach eine sehr attraktive Frau und das ist der Grund, schätze ich mal, warum.
Das reicht. Ich glaube, das reicht schon.
Wobei ich sagen muss, okay, ich verstehe, warum Leute das liken, aber was ich nicht verstehe ist, kannst du mir das erklären? Also ich sehe 12 Sekunden lang eine hübsche Frau.
Mhm.
Cool.
Mhm.
Okay. Schön. Warum haben 4,2 Millionen Leute gesagt, das muss ich speichern? Das möchte ich mir auf jeden Fall später nochmal angucken.
Ich glaube, mittlerweile ist Speichern so das neue Liken, dass man das irgendwie nochmal getrennt hat. Und ich glaube, wenn man die markiert hat, dann kann man die auch nochmal so separieren in so Ordnern und so.
Ja, da kannst du Playlist-mäßig sowas machen, ja.
Ja, irgendwie sowas, glaube ich.
Ich mache das halt nur mit so Kochvideos oder so. Oder Videos, die ich halt so kreativ finde, dass ich denke, oh, das muss ich irgendwann nochmal irgendjemandem zeigen, weil es so gut ist. Weil du ja ganz oft solche Videos einfach vergisst oder so. Dafür nutze ich die Speicherfunktion. Aber warum haben 4,2 Millionen Leute dieses Video gespeichert? I don't know.
Ja, gute Frage.
1,6 Millionen Leute kommentiert.
Ich finde es generell krass, dass so ein Video reicht, um so eine Reichweite zu bekommen. Und irgendwann verselbstständigt sich das ja eigentlich auch. Also man geht ja mittlerweile nur noch drauf, weil es halt so viral
ist.
Ja,
voll. Ja, auf jeden Fall.
Ich war auch kurz geneigt zu kommentieren, ja, ich kann auch nichts. Weil, also es passiert ja wirklich so fast gar nichts an Eigenleistung, aber vielleicht ist TikTok die Plattform, da reicht das.
Ich meine, sie ist ja schon eine große Creatorin auch vorher gewesen, ist natürlich sicherlich dadurch jetzt nochmal extrem gewachsen, aber sie hat auch sonst Videos, die wirklich Dutzende Millionen an Views haben, ne? Also, wenn du jetzt weiter runterscrollst, es kann natürlich auch durch dieses Video jetzt nochmal gepusht worden sein, die letzten, weiß ich nicht, 50 Uploads, 60 Uploads, die sie gemacht hat, da ist keins dabei, was unter eine Million hat und gerade die jetzt in letzter Zeit online gehen, die haben alle zweistellige Millionenbeträge größtenteils. Ne? Also so 50 Millionen ist eigentlich so der Standard an Views bei ihr inzwischen. Aber ja, jedes dieser Videos contentmäßig besteht eigentlich nur daraus, dass sie halt zu einem Song so ein bisschen lip-synkt und das sind sehr, sehr, sehr kurze Videos. Also das, was ich hier gerade sehe mit 54 Millionen Likes, ist 6 Sekunden lang und da sitzt sie wieder im Auto mit einer anderen Frisur, einem anderen Ohrring, aber es ist quasi das identische Video, ne? Also.
Reicht. Ich hatte auch mal ein Video gesehen von Leuten, die dieses Pretty Privilege so nachmachen und sich genauso bewegen zu diesen Songs, aber es dann einfach nicht cool und viral ist, weil die halt nicht mega geil aussehen, die Leute, und sich dann darüber so ein bisschen lustig machen. Und ich glaube, das ist wirklich der einzige Grund, warum das halt funktioniert, weil die Leute so besser als der Durchschnitt aussehen.
Ja, ich meine, sie sieht schon sehr viel besser aus als der Durchschnitt, beziehungsweise das ist natürlich auch mal Geschmackssache, aber ich glaube, das kann man schon objektiv sagen, dass das einfach eine sehr attraktive Frau ist. Aber ja, wobei man auch, ich auch da sagen muss, ich bin ja kein Experte, aber wie viel davon potenziell auch Filter sind oder sowas, ne?
Ich glaube, da ist auch jetzt nicht wenig Make-up im Spiel.
Ja. Also ich finde das so faszinierend. Also was ist es mit uns, gerade auf so einer Plattform wie TikTok jetzt dann, dass 600 Millionen Menschen das ansehen und sagen so, ja, das ist eine hübsche Frau.
Ist das quasi jetzt der Standard? Also normiert man so, dass man sagt, okay, das ist jetzt absoluter Trend von Optik, was man anstrebt so?
Ja, also ich meine, es ist so, ich meine, das ist dieses Pretty Privilege Thema ist schon krass. Ne? Ich meine, also gerade auf TikTok sind auch viele junge Menschen so, eine der erfolgreichsten Videos aller Zeiten, ne, was Likes angeht und Views angeht. Und es ist halt nur viral, weil halt alle diese Frau schön finden. Ich glaube schon, dass das auch Komplexe auslösen kann, ehrlich gesagt.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube generell, wenn du den ganzen Tag mit sowas zugeballert wärst und dich dann immer damit vergleichst, und das sind ja, wenn du in der Bubble bist, so die schönsten Menschen der Welt, dann von der ganzen Welt, dann natürlich kriegst du dann irgendwann Komplexe.
Ja, ich meine, Bella Porch, die ist natürlich auch irgendwie attraktiv und eine gut aussehende Frau. Aber da ging es ja noch viel mehr sozusagen um das, dass sie das so krass irgendwie gesüngt hat, ne, zu dem Song. Und es einfach sehr, sehr lustig auch aussieht mit dem, wie sie das so, die hat ja so, die Kamera bewegt sich ja so getrackt mit dem Gesicht mit. Und dadurch ist es einfach, das ist einfach noch ein unterhaltsames Video zusätzlich, ne?
Ich fand die Erdbeerschale am besten bisher.
Voll. Und das gibt auch niemandem Komplexe, außer Leuten, die auf Diät sind. Oder wenn es nicht gerade Erdbeer- und Spargelzeit ist.
Ja. Dann, oder allergisch, tut mir auch sehr leid. Dann.
Ja, das ist schlimm. Für die Leute ist das kein gutes TikTok. Das Gute an der Erdbeerschale ist auch, die kann dich nicht verletzen, wenn du so einen kleinen Fan-Crush auf die hast.
Oder? Ja.
Die kann dir nicht wehtun, die kann dich nicht enttäuschen.
Der Fan-Crush, wenn du ihn hast, ist ja auch relativ schnell umzusetzen. Also du musst ja nur in den nächsten Supermarkt gehen und dann hast du deine eigene kleine Erdbeerschale zu Hause.
Ja, ich will aber schon die Erdbeerschale. Also ich würde die gerne auf den Videodays treffen, die so verschimmelt in der Ecke steht.
Irgendwann kommt das, dass du einfach nur noch diese viralen TikTok-Trends in so einer Booth abklapperst und dann ist es halt entweder irgendwie Grumpy Cat oder die Erdbeerschale oder Bella Porsche.
Aber wie geil wäre das eigentlich, so ein Museum mit so Gegenständen aus viralen Videos.
Das Ei von Instagram
das
dann auch.
Ei von Instagram. Hier ist die in was ist dieses so Resin eingelassene Erdbeerschale. Wir haben die quasi in so Plastik verpackt für die Ewigkeit.
Ich war mal in so einem Museum, da stand ich vor diesem Kleid, was damals diesen Weiß-Gold, Schwarz-Blau-Trend ausgelöst
hat. Du hast das Originalkleid gesehen, das ist ja krass. Und was für eine Farbe hatte es in echt?
Also ich habe es immer Weiß-Gold gesehen und es war Schwarz-Blau. Ich war richtig enttäuscht.
Du, das ist krass. Ich habe es immer schwarz-blau gesehen. Vielleicht hätte ich es dann weiß-gold gesehen, wenn ich es in echt angeguckt hätte. Da muss ich nochmal hin.
Also, das wäre richtig weird gewesen.
Richtig gut. Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass die Erdbeerschale euch nicht enttäuschen kann, wenn ihr euch jetzt Hals über Kopf verliebt habt in Lea Halton und dann seid ihr vielleicht ein junges Kind, was ihr Idol treffen will. Vielleicht habt ihr irgendwie eine tödliche Krankheit. Und dann kommt die Make-A-Wish-Foundation. Ich weiß gar nicht, ob die in Deutschland auch so heißt, aber dieses klassische, ein Kind ist todkrank und dann darf es sich einen Wunsch wünschen und dann sorgt so eine Organisation dafür, dass der auch wahr wird. Und auf TikTok ist jetzt eine Story viral gegangen von Jules Boring Life, große Creatorin, hat auch fast 7 Millionen Follower auf TikTok hier aus Deutschland. Und die hat so eine Storytime gemacht, also mehr so zu einem Song, aber und zwar hatte sie mit 12 Lymphknotenkrebs. Und dann gab es auch die Möglichkeit für sie, sich was zu wünschen. Und sie war Riesenfan von einer Influencerin. Sie nennt sie nicht namentlich, da können wir gleich drüber spekulieren. Und diese Influencerin hat dann gesagt, Zitat laut ihr, dass sie nichts mit krebskranken Krüppeln zu tun haben möchte und dass das ihre Motivation war, selber Influencerin zu werden. Also sie hat quasi aus der Verachtung dieser Influencerin gegenüber, die das zu ihr gesagt hat, also indirekt zu ihr gesagt hat, den Lebenswillen entwickelt, den Krebs zu besiegen und zu sagen, wenn ich den Krebs besiege, dann werde ich selber Influencerin, damit ich dann wiederum Kindern diesen Wunsch erfüllen kann. Und das ist natürlich eine Story, die krass Anklang gefunden hat bei den Leuten. Aber das Interessante ist natürlich, dass alle sofort spekuliert haben, wer war das wohl? Und sie ist jetzt 21 und sie war damals 12. Das heißt, das ist jetzt
bei 15.
9 Jahre her. 2015. Und das können eigentlich dann nur Leute sein wie, ich weiß nicht, natürlich wie groß war die Person, ne? Also es könnte theoretisch von Cold Mirror, glaube ich jetzt nicht, dass das ihre Zielgruppe ist oder dass sie sowas sagen würde. Aber es, ne, Dagi, Bibi's Beauty Palace, Minja Sophie, Shirin David, das war tatsächlich das, was die meisten Leute vermutet haben, dass es Shirin David war. Und so sehr, glaube ich, dass sie sogar in einem Kommentar gesagt hat, nee, es war nicht Shirin. Aber jetzt wird natürlich wild spekuliert und ich glaube 2015, das war ja noch eine andere Zeit, das gibt vielleicht so, keine Ahnung, vielleicht 20, 30 Creatorinnen, die da in Frage kommen, die groß genug wären, dass sie ein Idol wären für eine 12-Jährige. Gerade wenn man sich jetzt ihren Content heute anguckt, wenn man davon ausgeht, dass sie sich jetzt nicht zu sehr verändert hat, seitdem sie 12 war, würde ich jetzt auch tatsächlich eher mehr auf eine Lifestyle-Beauty-Influencerin tippen.
Ich finde es generell ganz schwierig, weil ich erst nur die Überschrift gelesen hatte und dachte, okay, was kann da irgendwie der Grund gewesen sein? Keine Zeit oder so. Manchmal kriegt man sowas ja auch gar nicht mit. Und dann habe ich gesehen, okay, über eine Organisation, okay. Und dann diese wortlaute Begründung. Also erstmal habe ich nicht ganz verstanden, wie diese Begründung überhaupt dahin kommt. Also man kann ja auch einfach sagen so, ja, nee, tut mir leid, das passt gerade nicht in den Zeitplan und dann lehnt man das so ab. Aber also mit dem Wortlaut finde ich schon...
Das ist schon. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, ne, also ich gehe nicht davon aus, weil ich meine, ne, ich glaube, dass sie Krebs hatte, das ist dokumentiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich diese Story ausgedacht hat und bei so einem Thema wie ihre eigenen Krebserkrankungen, gerade so ein Wortlaut sich ausdenken würde. Aber ne, verifiziert ist es natürlich nicht, dass jemand das wirklich gesagt hat. Aber gleichzeitig, glaube ich, ist unsere, und ich meine, das passt ja auch zu diesem Podcast so ein bisschen, ist meine Meinung von Influencern, also von vielen, nicht von uns beiden natürlich, aber von vielen, dass ich denen, dass ich auch glaube, dass das jemand gesagt haben könnte.
Also selbst wenn du irgendwie sehr abgebrüht bist und es dir nur um Kohle geht oder so, aber den Satz, den fand ich schon sehr, sehr hart. Ich glaube, den können also nicht so viele bringen.
Vor allem, weil der Satz, okay, du hast schon recht, ne? Der Satz soll ja angeblich in dem Telefonat mit der Mutter gefallen sein.
Also die Influencerin hat selber mit der Mutter telefoniert.
Angeblich. Also stell dir mal vor, dich ruft so jemand an, so, ja, hallo, hier, die Organisation hat uns connected, ich bin hier die Mutter von der Jule, die hat Krebs, ja, mit krebskranken Kumpeln möchte ich nichts zu tun haben, viel Spaß mit ihrer Tochter, tschüss.
Oh, shit. Ja, also offensichtlich nach ihrer Aussage war das so.
Ja.
Ich bin dafür, dass jetzt Names auch gedroppt werden.
Ich finde schon, dass wenn sie es so raus hat, dann sollte sie auch sagen, wer es war. Wobei man auch sagen muss, ich meine, sie war 12 und das ist 9 Jahre her. Ne? Es kann auch natürlich sein, dass sie das als Kind so viel schlimmer fand, dass es anders gefallen ist. Und in der Erinnerung ist es über die 9 Jahre zu dieser Wut gewachsen. Aber
krebskranke Krüppel, also wenn das Zitat gefallen ist, holy shit.
Das ist auch einfach eine einprägsame Alliteration, das merkt man sich auch, ja, wenn das so gefallen ist, ja.
Das Problem ist, glaube ich, aber wenn sie einen Namen droppen würde, dann könnte die Person natürlich behaupten, dass sie das niemals gesagt hat, ja, und wegen Rufschädigung dagegen vorgehen. Deshalb glaube ich, dass da keine weiteren Infos mehr kommen.
Ja, aber ihr könnt ja mal im Reddit Theorien, ihr könnt ja mal zurückgehen, Wayback Machine. Wer war denn sonst noch Influencerin 2015, denen wir zutrauen, dass sie das gesagt haben könnte?
Ja, oder gibt es eine Followerliste von damals und kann man gucken, welcher Person sie dann gefolgt ist?
Wenn ihr Account alt genug ist, ja, vielleicht hat sie denselben Instagram-Account gehabt damals.
Ich weiß nicht, wie alt ihr Account ist. Kann ich nicht einfach jetzt ganz lange runterscrollen?
Ich überlege gerade, wer war denn edgy genug damals, ne? Und ich könnte mir vor, war Katja Krasavitsch 2015 schon groß?
Das habe ich nämlich auch zuerst überlegt. Also,
aber die hat am Anfang, hat die noch, also Katja Krasavitsch ist ja jetzt erst so ein Idol. Ich glaube, damals hat die ja schon wirklich auch sozusagen richtig, sozusagen einfach um zu provozieren, auch viel Content gepostet, wo sie einfach nur in Unterwäsche irgendwelche Songs macht oder auf dem Boden rumfliegt oder sowas.
Aber 2015, ja gut, aber man muss auch sagen, jetzt sind das alles knallharte Businessleute, aber
voll,
damals ist vielleicht so ein Satz auch
aber
noch eher gefallen.
Aber hätte eine 12-Jährige damals die als Idol gehabt? Wahrscheinlich nicht.
Weiß man nicht.
Ja, beziehungsweise hat sie vielleicht, aber hätte dann die Mutter gesagt, ja okay, ich connecte dich mit der. Ich weiß es nicht. Aber sie ist jetzt so die Einzige, wo ich dran denke, dass sie früher mal sozusagen auch angeeckt hat. Ich glaube, heute auf keinen Fall. Aber
ja, ich will jetzt hier auch keine Namen in den Topf werfen, sonst kriege ich, glaube ich, auch ein bisschen Ärger von irgendwem.
Ja, ist ja, wir lästern hier ja liebevoll, wir wissen gar nichts.
Also es kommt wirklich drauf an, wie der Kreis gefasst wird. Also wenn man ja weiter runter geht, das kann ja auch so eine Influencerin mit irgendwie nur 300.000, 400.000 Followern sein, weil, wo sie ja trotzdem mega Fan war, dann...
Voll. Ja.
Dann kommen wir, glaube ich, nicht drauf.
Nee. Ja, wir werden eh nicht drauf kommen, weil es ist ja alles nur Spekulation. Aber vielleicht.
Ja, vielleicht gibt es da irgendwelche Detektive draußen.
Internetdetektiv, vielleicht irgendein Like, irgendein Kommentar von ihr damals. Ich bin dein größter Fan.
Ja, oder sie hat es einer Freundin erzählt und die hat es einer Freundin erzählt und die kann das dann in einem Kommentar oder so leaken.
Ja,
bitte.
Wir beobachten das weiter und ihr könntet uns im Reddit, vielleicht habt ihr Insight-Informationen oder. Ihr wart selbst 2015 12 und hattet einen riesigen Crush.
Ihr wart die Influencerin. Meldet euch gerne bei Robin.
Falls du diesen Podcast hörst und dir das Wort krebskranke Krüppel bekannt vorkommt, schreib uns.
Hey, ja, das war ich, Mensch.
Scheiße. Weg von Social Media, da gibt es nämlich nur solchen Müll. Raus in die echte Welt gehen wir jetzt. Und zwar mit einem Ladies Stroll. Das ist ein neuer Social Media Trend, abseits von Social Media. Das finde ich auch richtig lustig. Also quasi um wegzukommen von Social Media, gibt es einen neuen Social Media Trend, der jetzt auf Instagram, jetzt auch schon mit einem neuen Account Hamburg Ladies Stroll, fast 9000 Follower hat. Jetzt am 5. Mai ist der nächste, Sonntag um 12 in Hamburg, falls ihr da seid. Und das ist wohl ein Trend, der auch aus New York kommt oder den gibt es zumindest auch in anderen Städten. Also das hat sich diese Person, die sich das hier in Hamburg überlegt hat, auch nicht ausgedacht. Aber die Idee ist, hunderte Frauen, alle würde ich jetzt sagen, mehr so Gen Z, junge Millennials, treffen sich und gehen gemeinsam eine Stunde spazieren, um sich kennenzulernen.
Das sieht wirklich, ich sehe gerade so ein paar Videoaufnahmen davon, das sieht wirklich sehr New Yorkerisch aus.
Ja, voll, ja. Wobei ich finde, spazierengehen ist auch mehr so ein deutsches Ding. Also ich glaube, in New York laufen sie wahrscheinlich durch den Central Park, aber so spazierengehen, das ist so ein, es ist eigentlich überhaupt kein amerikanisches Ding. Amerikaner gehen nicht spazieren. Ich glaube, das machst du nur in New York. keine anderen amerikanische Stadt ist je irgendjemand spazieren gegangen, jemals.
Aber eigentlich ist das ein echt nicer Trend, um irgendwie mehr soziale Kontakte zu bekommen.
Voll, das ist ja der Gedanke. Also du triffst dich quasi mit fremden Leuten, um so, also das war auch ihre Inspiration. Gibt so einen NDR-Beitrag, der ist auch unten verlinkt. Da sagen, weil du halt, wenn du eine neue Stadt siehst, ist es halt super schwierig, gerade in dem Alter, so noch gerade auf den Zeiten von Social Media wo, ne, und dann jetzt auch nach Corona, wo Leute alle nur zu Hause rumgehangen sind. Es ist einfach super schwierig, in irgendwelche Freundeskreise reinzukommen. So, wir haben alle keine Hobbys mehr, wir machen nichts mehr, außer auf Instagram rumzuhängen den ganzen Tag. Also wie triffst du neue Leute? Ja, du gehst zu einem Ladies Stroll so offline, triffst dich, lernst sich kennen. Und in diesem NDR-Beitrag sind auch ganz viele Stimmen von Frauen, die meinen so, ja, ich habe hier schon jetzt neue Leute kennengelernt, ich treffe mit denen regelmäßig. Ich finde es mega geil. Ne? Gibt es auch gemischt, gibt es auch für Männer sicherlich. In dem Fall ging es halt jetzt um Frauen, die das machen. Aber was ich mir dabei gedacht habe, ist, ich finde, Spazieren ist die dümmste Möglichkeit, Leute kennenzulernen. Weil, aber also, stell dir mal vor, du siehst so jemanden, der so irgendwie, keine Ahnung, so 3 Meter vor dir läuft. Und alle laufen so in einer Reihe, ja auch hintereinander. Ne? Da musst du so langsam nach vorne sprinten, um dich dann so daneben zu stellen und dann so Schritt halten und währenddessen sich unterhalten und sagen so, ey, ich hab dich gerade gesehen, ich fand dich ganz interessant, wollen wir mal kurz so, also es ist ja nicht so, keine Ahnung, du hängst gemeinsam rum und erzählst irgendwas und dann erzählt einer einen Witz und dann dazu, sondern du musst ja so beim Laufen in so Grüppchen dann dein Grüppchen finden, da Leute kennenlernen, ansprechen, irgendwie Nummern austauschen, aber alles während alle sich in so einer Traube bewegen.
Wobei auf der positiven Seite kann man sagen, wenn es halt irgendwie gar nicht passt, dann kannst du einfach ganz schnell wieder weggehen. Also du kannst dich sofort aus der Gruppe wieder
zurück
rausziehen.
So plötzlich einfach so, bleibst einfach kurz stehen.
Ah, mein Schuh ist auf, Mensch. Also richtig aber, sad ist, wenn du dann alleine läufst und keinen findest, der so mit dir läuft.
Also ich glaube, so würde ich das halt machen, wenn es keinen Impuls gibt, sich mit Leuten zu unterhalten. Ich würde einfach nur so mitlaufen und am Ende alleine wieder nach Hause gehen. Ich glaube, deswegen finde ich es so ein bisschen komisch. Also ich finde natürlich, also in einem Vakuum, ich finde die Idee mega geil und ich so sagen, das scheint ja auch gut zu funktionieren. Aber sagen, keine Ahnung, in meiner Dating-Phase letztes Jahr, so Spaziergeh-Dates, finde ich auch, ist eines der schlimmsten Sachen, die du machen kannst, wenn du nur zu zweit bist. Ja, weil du läufst halt die ganze Zeit und dadurch hast du gar keine Möglichkeit, dich irgendwie anzugucken, weil, also, keine Ahnung, ich zumindest muss immer gucken, wo ich hinlaufe, sonst falle ich auf die Fresse. Und das heißt, du läufst nur so parallel nebeneinander und redest so vor dich hin. Also ich persönlich fand es viel angenehmer, so ganz klassisch, sich in einem Restaurant gegenüber zu sitzen, weil du halt einfach viel mehr dich auf die andere Person konzentrieren kannst, dir in die Augen schauen kannst, gucken kannst, wie die Person reagiert, wie die lacht, lächelt oder halt auch irgendwie alles, was du sagst, richtig scheiße findest. Also du kannst halt, finde ich, viel mehr so Social Cues und irgendwie Menschen erkennen, als wenn du jetzt irgendwie parallel nebeneinander rumläufst, aber keine Ahnung.
Ich finde das eigentlich ganz gut, weil ich das ein bisschen unangenehm finde, immer Augenkontakt zu halten, die ganze Zeit. Und wenn man so rumläuft, hast du halt immer neue Reize, so von außen. Also die Umgebung ändert sich ja immer, deshalb finde ich das eigentlich ganz angenehm.
Okay, du hast mehr Gesprächsthemen, du kannst sagen, oh, guck mal da, ein süßer Hund.
Ja, genau, sowas. Richtig. Oder wenn du halt wirklich gar nichts hast zu reden, dann, oh, eine Ente.
So. Okay, ja. Also ich glaube, das ist auch so ein Thema, was die Gesellschaft spaltet. Das ist so wie, in welche Richtung muss das Klopapier aufgehoben werden oder sowas.
Ja, Nutella mit und ohne Butter.
Ja. So ist Spazierengehen eine gute Möglichkeit, um sich zu unterhalten oder eine schlechte? Ich weiß.
Ich finde aber, also das Schlechteste an der Aktion finde ich den Namen, weil Hamburg Ladies Stroll finde ich ein bisschen unhandlich. Irgendwie bräuchte es da noch so einen coolen Trendnamen für.
Ja. Ja, Walkies.
Ja, irgendwie so Walkstagram oder irgendwie so, keine Ahnung.
Walkstagram, finde ich aber, auch gut, ja. Statt Social Media, ja.
Dieses Ladies Stroll, bisschen unhandlich.
Ja, na, hast recht. Okay, ja, aber falls ihr Bock habt, ich finde tatsächlich die Idee, mehr Menschen kennenzulernen, finde ich cool. Und sozusagen, wenn jemand eine ähnliche Idee in Berlin hat, wo auch Männer hin dürfen, wo man nicht spazieren gehen muss, ich bin sofort dabei.
Saufen oder sowas. Hat er wahrscheinlich vorgeschlagen.
Stimmt. Das ist die männliche Variante. Die Frauen gehen alle spazieren, die Männer sagen einfach so, ja, treffen uns, gucken Fußball. Was man auch machen könnte, ist einfach gemeinsam ein Brettspiel spielen. Da bin ich ein großer Brettspiel-Fan. Und wenn man Glück hat, dann kann man sich das Brettspiel auch im Kino angucken, wenn man möchte. Das passiert nämlich jetzt bei Monopoly und ich wollte einfach nochmal drüber reden, weil es passiert genau das, was Leute vorhergesagt haben, was passieren wird nach dem Erfolg vom Barbie-Film. Nämlich, dass jetzt jeder Hollywood-Produzent einfach sofort denkt, geil, haben wir irgendwo ein Spielzeug hier rumliegen, lass da draußen einen Film machen, weil das ist das, was die Leute wollen. Und überhaupt kein Verständnis davon haben, dass der Erfolg vom Barbie-Film nicht der Grund war, dass es das Spielzeug Barbie ist, sondern es an der Story, der Machart und der Art und Weise, wie es umgesetzt verlag. Aber das ist ja immer so ein klassisches Hollywood-Ding. Und das Lustigste finde ich aber da, dass es halt auch jetzt gerade wieder auch Margot Robbie ist. Also Margot Robbie war ja im Barbie-Film mit dabei und jetzt, hatten wir neulich schon drüber gesprochen, kommt ein Sims, also das Videospiel Sims-Film, den Margot Robbie produzieren wollen. Und jetzt ist die neue News. Margot Robbie macht auch noch einen Monopoly-Film.
Ja, ich bin gespannt. Also ich fand den Barbie-Film auch gut.
Ja,
das Konzept, die Umsetzung. Bei Sims bin ich noch ein bisschen gespannt, aber ich glaube, der Weg ist halt dazu, so Outside-the-Box-Filme zu machen. Und bei Monopoly ist das ja auch bei der Spielvorlage so ein bisschen naheliegend, wenn man die Entstehungsgeschichte so hat. Es gibt aber ja auch ganz viele Corporate-Filme, die irgendwie jetzt nicht so mega erfolgreich waren. Also ich glaube, mit Air hatten wir einen zum Air Jordan.
Ja.
Mit Tetris war irgendwas so zu dem Spiel. Und die waren jetzt auch nicht so kreativ, dass man sagen konnte, okay, das waren jetzt so richtige Hits.
Ich glaube, jetzt gerade ist irgendwie ein Film...
BlackBerry gab es auch noch?
Jetzt gerade ist ein Film über die Erfindung von... Ich glaube, irgendeinem amerikanischen Frühstück.
Ja,
irgendwas. Unfrosted oder sowas. Und ich glaube, da geht es um...
Die Kelloggs oder sowas, oder?
Um Kelloggs, ja, oder so Cornflakes oder so.
Ey, man muss ja auch dazu sagen, wenn das Ding startet, ist das natürlich auch mega geile Werbung für die Firma. Also ich kann mir vorstellen, dass die Absatzzahlen von Monopoly dann krass hochgehen werden, allein weil die News jetzt irgendwie da sind.
Ja, das Ding ist nur, beim Sims-Film kann ich... Also ich werde das letzte Mal besprochen, da hatten viele Leute auf Reddit kommentiert, so ey, es gibt eine krasse Sims-Lore über auch die Charaktere und so, innerhalb des Spiels und auch außerhalb. Also vielleicht verfilmen die einfach die. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einen Film darüber machen, wie Sims programmiert wurde. So, das klingt nach einem langweiligen Film.
Film. Dieses Margot Robbie ist ein Sim und merkt dann, dass sie keine Kontrolle über ihr Leben hat.
Genau. Und ihre Bedürfnisse werden nicht erfüllt. Und bei Monopoly kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass das so ein reportagiger oder so ein dokumentarischer Film wird über die Entstehungsgeschichte von Monopoly, weil das ist auch ultra langweilig. Aber wenn es sozusagen ähnlich wie Barbie sozusagen so eine Verfilmung wird oder auch wie beim Lego-Movie oder so.
Aber ich glaube, sind
das so Charaktere? Also ist dann der eine ist der Schuh und der Schuh läuft so rum und kauft
Jack Black
Immobilien. Jack Black ist der Schuh und der kauft dann irgendwelche Immobilien ein und es geht um Mieteinnahmen von Hotels und Leute müssen die ganze Zeit ins Gefängnis, aber wenn sie Geld zahlen, dann müssen sie nicht rein.
Aber ich glaube, die Entstehungsgeschichte von Monopoly ist gar nicht so uninteressant, weil das ja als Antikapitalismus-Spiel entwickelt wurde, also um zu zeigen, so irgendwann ist das Kapital so konzentriert, dass man nicht mehr weiterspielen kann, alle pleite sind und man muss das Spiel beenden und von neu anfangen.
Ja.
Und ich glaube, dann gab es da auch noch so Rechtsstreitigkeiten. Wem gehört das Spiel? Wer hat das erfunden? Wer wird damit erfolgreich und so? Also man könnte schon in die Richtung gehen.
Okay. Also das ist mehr so wie Air Jordan. Es geht um die Entstehungsgeschichte von Monopoly. Oder, was ich auch richtig gut fände, ich meine, Barbie ist ja auch sozusagen ein sehr feministischer Film, wobei es da auch ja unterschiedliche Meinungen zu gab, aber ein sehr feministischer Film über ein Spielzeug, was eigentlich den Ruf hat, dass es halt sehr unfeministisch ist. Ich finde es auch richtig lustig, wenn das wirklich ein Film wird, der sozusagen so die Art und Weise, wie Bibi jetzt Content macht, mit irgendwelchen Erich Fromm-Zitaten, sozusagen krass Kapitalismuskritik ist, aber halt so verpackt in so einem unterhaltsamen Comedy-Film über ein Brettspiel. Wenn es irgendwie so ein Twist ist.
Ja, könnte man hinbekommen. Also ich sehe das noch eher als den Sims-Film fast, aber dieses, also wenn man sich ein Thema nimmt, was eh bekannt ist als Corporate-ID und dann sagt, man kann da so eine Gesellschaftskritik reinbekommen, dann kann das funktionieren. Aber vielleicht bei Sims auch, dieses leben wir nicht auch alle in einer Simulation.
Ja, also wir werden es sehen. Mal gucken, wann der Film rauskommt, dann ja. Margot Robbie ist jetzt, falls jemand von euch noch irgendwie eine geile Idee hat für ein Spiel, wir haben mal so ein Video gemacht, das nie veröffentlicht wurde, aber da haben wir auch so unterschiedliche Brettspiele versucht als AR-Spiele, also so quasi so wie hier Pokémon Go. Es war so quasi, wie wenn Pokémon Go jetzt, wenn das auch auf andere Spiele angewandt werden würde, dann hatten irgendwie so, keine Ahnung, Cluedo, musst du halt so Mord aufklären in der echten Welt und so. Vielleicht habt ihr noch gute Spieleideen, die einen guten Film. Siedler von Catan. Richtig guter Film.
Ja, ja.
Risiko. Einfach ein Kriegsfilm. Aber es wird die ganze Zeit gewürfelt, wer die Panzer verschieben darf. So.
Ich glaube, das Schlauste ist einfach, sich vor den Filmen Aktien von den Firmen zu kaufen und dann...
Ja, einfach Hasbro und Mattel-Aktien überall.
Genau.
Mensch, ärgere dich nicht, wäre auch richtig geil. Mensch, ärgere dich nicht, so ein Spiel, so, wo Leute sich die ganze Zeit, wenn sie an denselben Ort laufen müssen, wo jemand anders schon steht, bringen die den einfach um.
War das nicht irgendwie, Waititi hatte doch mal so eine Zeit, wo die so irgendwie Temple Run, der Film oder sowas gemacht haben und dann auch noch so Scherz-Trailer dazu gedreht haben.
Das wird jetzt einfach in Real Life gemacht. Als das damals angekündigt wurde mit dem Tetris-Film, war unser Gedanke auch, okay, es geht um das Spiel Tetris.
Ja.
Und dann haben wir bei Nerdscope damals Kostüme gekauft, so Tetris-Kostüme, und haben uns halt so eine Fake-Story ausgedacht, was könnten die Steine denken?
Wer ist der große lange Stein?
Genau, wer ist der große lange Stein und was passiert, wenn sie eine Reihe bilden? Wohin verschwinden sie dann? Dass sie alle Angst haben, dass sie zusammenpassen, weil sie dann sterben. Ja, also mal gucken.
Vielleicht sind Superheldenfilme jetzt out, vielleicht kommen jetzt einfach die Firmenfilme.
Ja, ja. Bevor wir mit dem nächsten Thema weitermachen, aber noch einmal kurz Hashtag Werbung. Und zwar für Holy, insbesondere deren Eistee. Holy, das ist so ein Pulver, das man easy überall mit hinnehmen kann, um sich da einen leckeren, zuckerfreien Softdrink zu mixen, zum Beispiel beim Sport oder wenn man unterwegs ist auf Reisen etc. Eine Portion kostet da maximal 80 Cent pro Drink. Also ich glaube, für den Preis kriegt man sonst keine zuckerfreien Softdrinks, und man kriegt mit dem Code LESTERSCHWESTERN5, geschrieben mit AE, LESTERSCHWESTERN, nochmal 5 Euro Rabatt auf eine neue Bestellung, falls ihr Neukunden oder Kundinnen seid. Dafür dann einfach nur das Eisteepulver ins Wasser geben, schütteln, man muss keine Flaschen mehr schleppen, und man hat eben einen leckeren zuckerfreien Softdrink für unterwegs oder halt auch für zu Hause, wenn man zu Hause keine Flaschen schleppen möchte. Auch gut. Ich zum Beispiel mag Brombeere und Schwarztee oder rote Trauben und Hibiskus sehr gerne. Holy hat auch Energy Drinks, dafür sind die auch eigentlich bekannt. Aber Energy Drinks, das ist weniger meins, deswegen mache ich hier lieber Werbung für die Tees. Ist einfach authentischer. Aber falls ihr jetzt sagt, ey, ich trinke gerne Energy Drinks, könnt ihr natürlich auch mit dem Code da Energy Drinks bestellen. Die Tees haben kein zugesetztes Koffein, die haben 100% natürlichen Fruchtgeschmack auf echter Teebasis und sind halt zuckerfrei und kalorienarm. Falls einem das wichtig ist, das ist nicht der Grund, warum ich das trinke, aber kann ja auch ein Bonus sein. Falls ihr das Konzept mal ausprobieren wollt, es gibt da so Starter-Sets mit Probierportionen, da könnt ihr die ganzen unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, es gibt wirklich extrem viele, mal testen. Da ist dann auch so ein Shaker dabei. Damit kann man das Pulver bestmöglich auflösen, wenn man noch Eiswürfel reintut. Einfach geil. Kann ich sehr empfehlen. Dieses Starter-Set Deluxe, gibt auch andere, aber das Starter-Set Deluxe zum Durchprobieren, das gibt es gerade für 49,99. Das sind fast 30% gespart. Und wie gesagt, mit dem Code LESTERSCHWESTERN5 mit AE kriegt ihr, wie gesagt, nochmal 5 Euro Rabatt. Link ist in den Shownotes. Und wenn ihr darüber kauft, dann supportet ihr auch diesen Podcast. Danke euch. Was auch out ist, ist Social Media, insbesondere für Kinder. Fand ich ganz spannend. Es geht jetzt gerade das Gerücht um, dass in England ein Gesetz erlassen werden soll oder zumindest vorgestellt werden soll, dass die Regierung ein Gesetz plant, was Social Media illegal macht für unter 16-Jährige. Also erst ab 16, quasi wie Bier in Deutschland. Social Media ist auch eine Droge. Dann darfst du erst ab 16 auf Snapchat, auf Instagram, auf YouTube. Wobei YouTube weiß ich ja nicht, ob sie das als Social Media klassifizieren würden, aber halt so die klassischen Plattformen, auf die darfst du nicht drauf, wenn du unter 16 bist. Vielleicht sogar ein Smart, also es ging wohl auch um komplett Smartphone-Verbot. Du darfst kein Smartphone kaufen, wenn du unter 16 bist.
Und dann kommen so zwielichtige Männer mit Trenchcoat und fragen dich so, ob du ein Handy kaufen willst. Und dann haben die so ein paar in der Manteltasche. Finde ich schwierig. Also es ist ja irgendwie so ein großer Teil unseres aktuellen Lebens. Und da passiert ja auch so viel. Und ich glaube, gerade auch im Teenageralter ist das auch mega wichtig. Deshalb finde ich das ganz schwierig, das einfach so zu verbieten. Und fände es eher besser, wenn die bestehenden Altersvorgaben auch mal kontrolliert und durchgesetzt werden.
Ja, ja.
Weil es gibt, also YouTube ist ja, glaube ich, auch irgendwie ab 13 oder 14 oder irgendwie so.
Ja, ja, also ganz viele von den Plattformen sind ab 13. Ich glaube, bei WhatsApp wurde das gerade runtergesetzt auf 13. Es war vorher mal höher. Aber ja, ja, also eigentlich, und es, ne, also meine Tochter ist, jetzt weiß ich nicht, ob ich das neu schon mal erzählt habe, aber meine Tochter ist jetzt in der ersten Klasse, ne? Meine Tochter kriegt aus der ersten Klasse mit, kommt die nach Hause und dann singt die hier Die Robbe von Julian Bam. Und dann war ich natürlich kurz der coolste Dad, weil ich Julian Bam kenne. Aber das ist halt so ein Ding, was in der ersten Klasse bei denen der absolute Hitsong ist. So, da musst du jetzt noch nicht unbedingt YouTube als Plattform konsumieren. Aber jetzt hatten sie neulich ein Ding, wo die halt so Rebecca Wing-mäßige Horror-Stories überall erzählen, die sie auf YouTube gesehen haben. Halt Erstklässler. So, und dann die Kinder hier alle nicht schlafen können, weil die irgendwie ein Rebecca Wing-Video gesehen haben. So, und die Eltern, also hier sind so viele, also ne, so viele Eltern, die einfach gar keine Medienkompetenz haben, die Kinder einfach vor die Handys setzen. Und ich habe so Schiss davor, wie das wird, wenn dann Social Media sozusagen mit eigenen Profilen noch in den Mix kommt und so. Weil sozusagen ich zumindest glaube, und ich werde da sicherlich auch Fehler machen, dass ich mit meiner Medienkompetenz da meine Tochter ganz gut drauf vorbereiten kann. Aber du kannst sie halt auch nicht fernhalten von dem, was alle anderen Eltern an Schaden anrichten, indem sie halt überhaupt keine Ahnung von dem Thema haben und diese Sachen halt dann trotzdem reinschwappen auf den Schulhof quasi oder in die Kinderzimmer. Und das ist halt das Ding, was ich an diesem Verbot auch so sinnlos finde. Ne? Es ist halt, ich finde, es fühlt sich mehr so an, wie die Regierung in England möchte sich rausreden davon, tatsächlich irgendwas zu machen. Weil sie sagen, ja, ich habe es jetzt ab 16 gemacht, ist ja okay. Aber dass natürlich trotzdem all die Kids Smartphone haben werden und trotzdem irgendwie halt auf den Plattformen sein werden, trotzdem auf Snapchat unterwegs sind und so weiter, natürlich. Das sind die jetzt auch schon mit 9. So.
Ja, ist ja auch ein ganz billiger Weg, irgendwie ein gesellschaftliches Problem dann mit so einem Verbot lösen zu wollen, was natürlich auch nicht klappt. Also so, ja, wenn Leute drogensüchtig sind, dann lass einfach Drogen verbieten. Ja. So.
Smart.
Ja, genau. Also irgendwie muss man da anders ansetzen. Und ich glaube, ist natürlich dann aufwendiger, aber vielleicht sinniger, sowas wie Medienkompetenz in der Schule mal als Workshop oder so zu machen und denen mal zu zeigen, veröffentliche vielleicht keine Fotos von dir, mach vielleicht nur einen privaten Account, schreib nur mit Leuten, die du kennst, sowas. Und ich glaube, wenn dann parallel die Eltern darüber gucken und auch sowas wie, keine Ahnung, es gibt ja so eingeschränkter Modus oder so ein Kindermodus oder so, dann ist da schon deutlich mehr gewonnen als einfach durch so ein blödes Verbot, oder wenn man das Mindestalter auf 16 setzt und sich eh keiner dran hält.
Ja, ja. Also ich glaube auch, dass es nicht groß was ändert. Ne? Gleichzeitig, an sich ist es ja schon gut, dass überhaupt irgendwas gemacht wird und zumindest erkannt wird, dass das eine Gefahr ist für Jugendliche. Es ändert jetzt nicht groß was, aber...
Wobei, also Social Media an sich ist ja auch nicht zwingend das Problem. Also die Plattform ist ja erstmal an sich neutral, sondern...
Mensch,
erst
ist
wenn,
das Problem.
Genau, erst wenn sowas wie irgendwie Mobbing oder so da reinkommt, dann ist es ja schlimm. Aber da müsste man ja auch dagegen vorgehen. Also wenn Facebook oder Instagram oder so gegen sowas härter vorgehen würde, dann hätte man ja auch nicht so viel Probleme dann damit.
Ja, ja. Ja, mal gucken. Also mal gucken, ne, wenn das da passiert, ob dann da was passiert und sich was ändert, aber ich vermute es eher nicht, aber fand ich eine spannende Diskussion in England. Was ich auch sehr spannend fand, diese Woche habe ich auch verfolgt und passt auch gut in dieses Medienkompetenzthema AI. Das fügt ja gerade auch nochmal eine krasse weitere Hürde in dem Thema Medienkompetenz in Zukunft hinzu. Aber jetzt in Amerika wurde gerade ganz viel diskutiert, weil Marques Brownlee, MKBHD, der vermutlich einflussreichste, größte Tech-Reviewer, Influencer der Welt, vielleicht mit Linus Tech Tips und Unbox Therapy und so, aber auch wirklich einer der größten, einflussreichsten, wenn es um Tech Reviews geht, hat ein Video gemacht, das macht er eigentlich super selten. Er hatte das neulich schon mal mit einem Auto, aber eigentlich ist der sehr fair und verreißt eigentlich keine Produkte, aber er hat jetzt ein Video hochgeladen, das heißt The Worst Product I've Ever Reviewed for Now. Und es geht um den Human AI Pin. Das ist so ein neues Ding, das wurde vor paar Monaten angekündigt, da haben sich damals auch schon alle drüber lustig gemacht, weil die Ankündigung irgendwie super weird war. Aber das ist quasi so ein kleiner Button, so groß wie eine Apple Watch oder sowas, auch ungefähr so geformt wie eine Apple Watch, den man sich so an die Brust oder so, ne, so an so ein bisschen da, wo so, keine Ahnung, der Kragen vom Hemd ist oder sowas, also da hinpinnt und dann kann man da draufdrücken und eine Frage stellen. Also es funktioniert quasi wie ein Sprachassistent, dann quasi wie Hey Siri, Alexa, was weiß ich. Nur, dass man dem halt dann Fragen stellen kann. Es hat gleichzeitig eine Kamera, das heißt, man kann auch sagen, ey, mach ein Foto, oder man kann die Kamera auch nutzen, um die Umgebung zu scannen und zu sagen, was ist denn das, was ich da gerade sehe, und dann hält er das fest. Das wird dann alles gespeichert. Man kann auch simultan übersetzen lassen, theoretisch und so weiter. Ding kostet irgendwie $700 und er hat jetzt...
Aber plus Abo, oder?
Plus Abo, genau. Ja, es kostet $700, um es zu kaufen, aber du musst auch ein Abo haben, um es überhaupt nutzen zu können, weil das alles in der Cloud stattfindet und gar nicht hardware-seitig auf dem Gerät. Und dieses Video ist, ich fand's extrem lustig, aber ich mag ihn auch sehr. Marques Brownlee ist einfach ein sehr cooler Typ, weil er halt so das vergleicht mit einem Handy und wie absolut dumm einfach dieses Produkt ist, weil es halt den Lag des Todes hat. Also du fragst dieses Ding so eine Frage und sagst so, hey, was ist 3 plus 5? So. Und dann musst du halt 30 Sekunden warten, bis eine Antwort kommt. Und dann kommt eine Antwort, die du aber auch nicht richtig unterbrechen kannst, ohne dass, da musst du so mit der Hand, so eine Handgeste machen oder so, dann hört er auch auf. Aber die Antwort ist dann viel zu lang. Also dann so, 3 plus 5 ist 8. Und das ergibt sich daraus, dass 3 mal 1 ist und 5, oh Gott, 5 mal 1. Und wenn du das addierst, dann ergibt das 8. Und das wurde auch schon bewiesen von dem Mathematiker, bla bla bla. Also, es ist, also die Antworten sind auch so... dann, das ist einfach völlig sinnlos. Also du bist einfach schneller dran, das beweist er dann auch mit so, er geht dann raus und macht so ein Foto vom Cybertruck und fragt, was ist der Cybertruck? Und bis er die Antwort hat, hat er sein Handy rausgeholt, die Handykamera geöffnet, mit der Handykamera ein Foto gemacht, dann die Google AI im Handy gefragt, das Foto zu scannen, um es bei Google zu suchen, und findet dann raus, dass es ein Cybertruck ist, bevor der PIN antwortet. Oh, das ist einfach ein so dummes Produkt.
Also ich verstehe auch nicht, also... Offensichtlich hat ja jemand das Wort KI gelesen und sich gedacht, damit möchte ich jetzt reich werden. Aber es hat ja wirklich gar keinen Problem-Solving-Point, oder? Also du hast ja nichts, wo du sagst...
Es kann nichts, was dein Smartphone nicht jetzt schon
genau,
kann.
Genau, richtig. Also es geht darum, das Handy zu ersetzen, aber einfach schlechter.
Ja, vor allem, also weil natürlich ist es ich glaube, sein Fazit ist auch so, wenn dein Ziel ist, nicht mehr am Handy zu hängen und du aber trotzdem ein paar der Features, zum Beispiel Sachen googeln zu können, behalten möchtest, dann ist das der einzige Use Case, nur du brauchst halt unglaublich viel Geduld, weil es halt unglaublich lange dauert, es ist unglaublich teuer, du musst ein krasses Abo abschließen. Plus, das Ding ist halt auch designtechnisch wohl ein bisschen geflawt, weil der Akku hält immer nur 2 Stunden und du musst dann immer so ein Magnet, das wird quasi an deinem Shirt festgehalten durch einen Magneten, der quasi auf der anderen Seite ist. Und in diesem Magneten ist dann quasi die Batterie, dass du die so hot swappen kannst. Und die hält aber irgendwie nur 2 Stunden. Das heißt, du musst die ganze Zeit am Tag so alle 2 Stunden das scheiß Ding. Dann zusätzlich wird das halt ultra heiß. Und dann hast du die ganze Zeit so ein warmes Ding an der Brust. Es sitzt genau da, wo der Anschnallgurt vom Auto ist. Das heißt, du kannst mit dem Auto fahren. Das wäre ja genau der Punkt, wo du es am besten nutzen würdest beim Autofahren, wo du halt hands-free. Ja. Und genau da funktioniert es nicht, weil der Gurt genau an der Stelle ist.
Ich stelle mir das auch vor, wenn man das irgendwie im Alltag nutzen möchte und dann sitzt du in der Bahn und dann hast du irgendwie so eine Frage und anstatt zu googeln, fragst du dann dieses Ding und dann hören ja auch alle deine Antwort. Das ist mega nervig für alle anderen einfach drumherum.
Also es hat so einen Projektor und wenn du die Hand davor hältst, dann projiziert das so ein Bild auf deine Hand und dann kannst du es dir auch quasi als Text anzeigen lassen. Das ist irgendwie auch ein ganz cooles Feature, aber es ist halt noch völlig unausgereift. Das ist halt so ein Produkt, ähnlich wie die Apple Vision, so, wo die Apple Vision technisch weitaus besser ist, wo halt so die Frage ist, okay, also du kaufst es halt eigentlich jetzt, weil du es geil findest, in 5 Jahren ein funktionierendes Produkt zu haben und du es jetzt supporten möchtest. So, du kaufst es nicht, weil es jetzt tatsächlich das macht, was es eigentlich machen sollte, sondern du kaufst die Idee, die Vision von dem Produkt, was es eines Tages ist. Aber eigentlich ging es mir gar nicht darum, darüber zu reden, wie scheiße dieses Produkt ist. Das fand ich nur lustig. Sondern ich fand es ganz spannend, weil es eine Debatte losgetreten hat, zu der MKBHD jetzt gerade heute, das habe ich noch nicht gesehen, noch schon Videoantwort auch gemacht hat, wo er sich dazu äußert. Also das Video ist jetzt 2 Tage alt und er hat heute jetzt ein Video dazu gemacht. Das heißt, Do Bad Reviews Kill Companies? Weil er extrem viel Kritik dafür abbekommen hat, dass er ein Produkt so verreißt. Wie gesagt, das ist auch sehr untypisch für ihn. Er hat das neulich schon mal mit so einem Auto gemacht, wo er auch meinte so, okay, das ist einfach ein richtig schlechtes Auto. Aber so gerade auf seinem Hauptkanal ist er eigentlich immer sehr, sehr fair, was die Produkte angeht. Und das ist halt eine komplett neue Firma, so, die jetzt hier zum ersten Mal was rausgebracht hat. Und er hat die halt einfach in der Luft zerrissen. Wobei ich auch immer das Video trotzdem immer noch sehr fair finde. Also, ja.
Ja, der macht ja generell auch sehr, sehr ruhige und ausgeglichene Reviews, ne? Also.
Voll. Aber es haben sich viele Leute daran gestört, weil sie meinten so, ey, du zerstörst hier gerade eine Firma, die noch in der Entstehung ist, durch diese Review, weil Leute sozusagen vertrauen dir. Das Video hat jetzt auch schon fast 5 Millionen Views nach 2 Tagen.
Ja, aber was ist denn die Alternative, dass man
nicht sagt,
das
habe ich auch nicht so ganz verstanden. So, sollst du jetzt lügen und sagen, nee, kauft's euch trotzdem? So,
Leute, kauft doch bitte das schlechte Produkt, weil sonst geht die Firma doch pleite.
Ja, vor allem ein Produkt, was irgendwie $700 kostet und dann nochmal über 20 Euro jeden Monat. Also, hä?
Ja, verstehe ich auch nicht. Ja. Aber, also ich verstehe den Punkt, dass man sagt, dass die schon relativ viel Macht haben. Ich glaube, bei Linus gab es ja auch mal so Kritik in die Richtung, also wenn irgendwie Tests anders ausgefallen sind, dann hat das halt die Ergebnisse so beeinflusst, dass Leute das halt kaufen oder boykottiert haben. So.
Ja. Voll.
Das macht ja schon viel, aber man muss ja einfach gucken, okay, welchen Influencer vertraut man und welche Reviews sind gut und dann ist ja keine Firma geschützt davor, dass man einfach nur seine Meinung zu dem Produkt sagt, weil das ist ja basically das Konzept und wenn halt ein Produkt nicht so gut ist, dann ist das ja auch völlig legitim, dass man das sagt in einer ausgeglichenen Weise. So.
Ja, vor allem, also einer der Top-Kommentare mit 15.000 Likes jetzt unter seinem neuesten Video, wo er halt dazu Stellung bezieht, das ist, if one review can kill your company, your product wasn't good to begin with.
Ja.
Also natürlich haben Influencer auch krass viel Macht, was das angeht. Das ist auch spannend zu sehen. Also ich meine, das ist ja der Grund, warum Unternehmen auch Influencer Geld zahlen für Werbung. Wenn so eine schlechte Review den Impact haben kann, dass Leute wirklich sagen, okay, wow, diese Firma wird wegen dieser einen Review von diesem einen YouTuber jetzt wahrscheinlich dicht gemacht. Dann umgekehrt, wenn er eine gute Review gemacht hätte, wäre die jetzt 1 Milliarde wert oder was? Also, hä?
Also ich glaube schon, dass gute Reviews sowas echt pushen können. Also
voll.
Ich glaube, damals, als Casey Neistat dieses Boosted Board hatte, haben die auch ziemlich davon profitiert. So. Aber auch, weil das ja einfach nur die Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht hat und gezeigt hat, es gibt ein cooles Produkt. Und also man kann ja keine Leute zwingen, dieses Produkt zu kaufen.
Na, ich meine jetzt im besonderen Case von diesem Produkt, was halt immer noch $700 kostet und 24 Euro im Monat. Also ich glaube nicht, selbst wenn er jetzt gesagt hat, ey, das ist das beste AI-Produkt, was es bisher auf dem Markt gibt, Leute hätten es dann gekauft und festgestellt, nee, es ist komplett scheiße. Also das Produkt muss am Ende immer noch funktionieren. Also ich glaube, Influencer können in beide Richtungen einen krassen Impact haben Und natürlich gibt es so eine kleine Phase, wenn du die Leute anlügst, wo alle ihr Geld ausgeben und dann enttäuscht werden. Aber das kannst du halt genau einmal machen. Und dann spricht es sich ja auch rum. Es ist ja dann, keine Ahnung, in anderen, auf Amazon-Reviews oder Steam-Reviews oder keine Ahnung, was auch immer das Produkt ist. Aber das Produkt muss halt entweder scheiße sein und dann kann eine schlechte Review es komplett fertig machen. Oder es muss halt gut sein und dann kann eine gute Review auch dafür sorgen, dass alle es dann kaufen. Aber das Produkt ist halt schlecht. Da hätte eine gute Review nichts dran geändert.
Genau, also ich glaube nicht, dass wenn das Produkt richtig geil wäre, er das mit einer schlechten Review kaputt machen könnte.
Voll, genau, ja, absolut. Und genau, und umgekehrt auch nicht. Also er hätte es auch nicht erfolgreich machen können, wenn das Produkt schlecht ist. Ja. So. Es muss schon zusammen funktionieren. Und ja, naja, das war das. Weißt du, was auch schlechte Produkte sind?
Was denn?
Produkte, die in Schneeballsystemen verkauft werden. Das finde ich so interessant. Ich finde das so faszinierend, dass so Network-Marketing, Schneeballsysteme, dieses ganze Zeug, dass das immer wieder aufkommt und anscheinend jetzt auch voll das Ding auf TikTok ist, wo junge Gen-Z-Menschen immer noch denken, so ey, ich werde jetzt reich, indem ich auch irgendwie so ein weirdes Produkt verkaufe mit Network-Marketing und es immer wieder neue Generationen gibt. Also ich habe in meiner Familie so Boomer-Leute gehabt, die früher so Zeug verkauft haben und jetzt ist es die TikTok-Generation, die da auch drauf reinfällt. Und aufgekommen ist das jetzt gerade wegen Levi Pennell, das ist, finde ich, sowieso ein unglaublich faszinierender Typ. Der ist nämlich, glaube ich, mit einer der schnellst wachsenden TikTok-Accounts gerade. Der hat jetzt in, ich glaube, 4 Wochen ist der von 100.000 auf 200.000 Follower gewachsen. Davor ist der quasi jetzt in auch 2-3 Monaten von 0 auf 100.000 gewachsen. Der hat jetzt gerade regelmäßig virale Hits. Ist euch vielleicht begegnet, weil er keine Brille tragen kann, weil seine Nase zu dick ist. Oder mit diesen Weißlichtmilben, was er da gemacht hat. Mir ist er lustigerweise begegnet, das ist eine Fun-Story, weil er einen TikTok gemacht hat über mich. Und zwar ist dieses TikTok das Peinlichste, was ihm je passiert ist in seinem Leben. Und er erzählt eine Geschichte, dass er halt irgendwie vor, weiß ich nicht, 10 Jahren muss das her sein, als er ein kleiner Junge war, hatte er im Zuge von irgendeinem Projekt, was er gemacht hat, die Möglichkeit, einen YouTuber zu interviewen. Und dieser YouTuber war ich. Und das war damals während der Bundestagswahl mit Martin Schulz und Angela Merkel. Und er hat das irgendwie spontan übernommen, dieses Interview, und war deswegen nicht vorbereitet. Und hat mich dann gefragt zu diesem YouTube-Ding, wo hier Alexi Bexi und Ishtar und Marcel Scorpion und so damals Angela Merkel und Martin Schulz interviewt haben. Und ich habe das damals moderiert. Und er hat mich halt wohl gefragt, also erzählt es in seinem TikTok, ob ich das schon geguckt hätte, weil er halt sozusagen nur den Kontext hatte, dass das gerade war und er mich dazu irgendwas fragen soll. Aber er hat nicht den Kontext bekommen, dass ich da dabei war, weil ich auch keiner derjenigen war, der Fragen gestellt hat. Und deswegen dachte er so, ah, okay, ich frage ihn einfach mal so, ey, wie ist das für dich als YouTuber? Das hast du es geguckt? Und ich hatte das aber halt moderiert. Und in seiner Darstellung habe ich damals dann halt so ihn ganz böse angeguckt und meinte so, ich habe das moderiert. Und das fand er unglaublich peinlich.
Oh nein.
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da böse reagiert habe. Wenn nicht, tut es mir leid. Aber ich habe keinerlei Erinnerungen daran. Und für ihn ist das laut diesem TikTok das Peinlichste, was ihm je in seinem Leben passiert ist. Und dann, ich habe dann auch drunter kommentiert und meinte so, daran sieht man halt, dass sozusagen Sachen, die einem selber peinlich sind, oft eigentlich nur in der eigenen Wahrnehmung peinlich sind und niemand anderes sich daran erinnert. Weil ich erinnere mich nicht daran, das jemals gefragt worden zu sein. Es kann schon sein, aber ich erinnere mich nicht.
Aber gibt es davon noch Videos?
Er meinte, das Interview wurde dann nie veröffentlicht, deswegen gab es leider keine Clips.
Ah, okay. Schade. Hätte ich gern gesehen.
Ja, ich auch. Aber Levi ist jetzt ein riesiger TikTok-Star, hat seitdem nie wieder jemanden interviewt. Jetzt wird er wahrscheinlich eher interviewt. Ich mag seine TikTok sehr, fand die Story einfach sehr, sehr lustig. Und jetzt hat er sich aber halt, das ist jetzt gerade sein neuester viraler Hit. Er hat sich halt angelegt mit Leuten, die so Schneeballsysteme promoten und hat jetzt aber auch nicht irgendwie explizit irgendjemanden outgecallt, sondern einfach nur gesagt, ey, eigentlich hat er sehr Common Sense Sachen gesagt, nur halt auf eine sehr sympathische und unterhaltsame TikTok-Art und Weise. Hat er gesagt so, ey Leute, wieso glaubt ihr, dass irgendjemand, der sagen weiß, wie man reich wird, euch das dann verrät für sehr viel Geld? Also, warum seid ihr alle so dumm? Und obwohl er es eigentlich nur so generell rausgehauen hat, haben es anscheinend sehr viele Leute auf TikTok persönlich genommen und jetzt Videos produziert, wo sie dagegen halten und sagen, nein, du hast überhaupt keine Ahnung, Schneeballsysteme sind das Beste auf der Welt. Und halt also richtig junge Frauen, die so Anfang 20 irgendwas sind, so Levi, was fällt dir ein? So Schneeballsysteme sind mega. Und jetzt schlägt er sich da rum mit Leuten und beeft sich so. Und ich verstehe es nicht, wie kann das denn sein, dass es immer noch so ein Thema ist?
Ich habe das Gefühl, das ist so eine, ja, wie so eine Sekte und die Leute wollen das halt wahrhaben, dass es funktioniert. Wenn du so tief drinsteckst und so viel Geld reingesteckt hast, dann willst du das nicht hören, dass das nicht geht. Und die leben natürlich davon, mehr Leute anzuwerben, neue Leute, und die sollten natürlich nicht negativ dem gegenüber eingestellt sein. Aber ich glaube, dass man da auch nichts gewinnen kann, wenn man jetzt so öffentlich gegen ihn vorgeht und da so Videos gegen macht. Ich glaube, da schießt man sich nur ins eigene Bein.
Ja, also...
Ja, vor allen Dingen, man weiß ja auch immer, dass irgendwas da nicht stimmen kann, wenn du nicht mal weißt, was die eigentlich machen als Firma. Also die sagen immer nur, ja, du kannst von überall arbeiten und Urlaub und so und du wirst so reich, aber also was macht ihr denn als Firma? So, und dann gibt's wahrscheinlich irgendein Scheißprodukt, was dann aber so nach 10 Sätzen mal fällt und dann, ach so, das vertreibt ihr dann, okay, alles klar.
Ja, ja, Lebensversicherung. Ja, es ist, ich weiß nicht, was das an uns ist. Sozusagen, es gibt auch so einen, keine Ahnung, so einen Clip, der immer wieder angezeigt wird von Gary Vee, wie er gefragt wird, so was ist deine Meinung zu Passive Income? Und er so, allein, dass du mir diese Frage stellst, zeigt mir, dass du niemals Passive Income haben willst, weil es gibt kein Passive Income. So. Das gibt's einfach nicht, sozusagen. So, du arbeitest, um Geld zu verdienen, oder du bist irgendwann reich und investierst Geld, damit das Geld verdient. Aber sozusagen, diese Illusion von, ich muss einfach nur diese drei Dinge machen und dann verdiene ich einfach automatisch Geld, so, das funktioniert das nicht. Und keine Ahnung, irgendwie sind die Leute aber halt so besessen von diesem Gedanken, dass sie einfach nur Simon Desio in einem Workshop zuhören müssen und dann plötzlich wissen sie ganz genau, dass wenn sie irgendwie Handyhüllen bei Alibaba bestellen und dann für 10 Euro mehr auf Amazon verkaufen, dann werden sie reich und können in Dubai leben.
Man muss gar nichts machen, Amazon übernimmt alles für dich. Was ein geiler Trick.
Ja, und niemand sonst ist bisher auf diese Idee gekommen, außer mir, und du kannst sie jetzt kaufen für 250 Euro.
Aber ich gebe dir recht, also dieses, es heißt ja irgendwie, keine Ahnung, Schneeballsystem, Pyramidensystem, Network Marketing oder irgendwas hatten sie noch andere Namen.
MLM ist ja noch jetzt Multilevel
Marketing. Ja, Multilevel Marketing, genau. Es ist ja immer das Gleiche, aber es kommt immer neu. Also das ist ja schon, das gibt's ja schon seit so vielen Jahren und Jahrzehnten. Ich glaube, in Amerika heißt es auch irgendwie Ponzi-Schema oder sowas.
Das ist nochmal was anderes. Wir vermischen, also ich meine auch Amazon FBA ist auch nochmal was anderes, aber an sich schießt das alles in dieselbe Kerbe. Irgendjemand verspricht dir, dich reich zu machen. Ponzi-Scheme ist quasi dieses, ne, das, was Bernie Madoff gemacht hat. Du nimmst quasi Geld, versprichst krasse Returns, dass du das Geld investierst. Und dann nimmst du quasi und zahlst den Leuten die Returns dadurch, dass jemand anderes dir dann sozusagen neues Investment gibt. Also
ja, es sieht schon so ein bisschen pyramidenmäßig angeordnet aus. So
das ist auch ein Pyramidensystem, genau. Aber sagen diese Network-Marketing-Schneeballsystem-Dinger, die haben halt zumindest noch ein Produkt und die Leute, die weiter oben an der Spitze sind, verdienen viel mehr davon, dass sie neue Leute werben, die dann wiederum Inventar einkaufen müssen, was sie dann nie wieder loskriegen, ohne dass sie ihre Freunde auf Instagram anschreiben und denen sagen so, willst du nicht auch Mitglied werden?
Das ist auch so unangenehm. Und mir
mein Inventar abkaufen?
Unter den Videos von Levi habe ich dann auch Kommentare so gelesen, ja, irgendwie, ich habe schon 1-2 Freunde an sowas verloren, weil die Leute irgendwie so geblendet davon sind, ganz schnell reich zu werden, dass sie halt irgendwie dann so soziale Kontakte aufgeben, wenn du nicht daran glaubst. Und
Ja, oder auch merkwürdig. Nicht mit rein investierst. Es gibt eine ganz tolle Last Week Tonight Episode über genau dieses Thema, wo halt quasi sozusagen Leute halt auch wirklich Familie und Freundschaft halt einfach verlieren, weil sie halt, du kriegst es aber auch von deinen Coaches dann immer so eingebläut, dass du halt da am leichtesten an neue Leute rankommst, die dann den Shit für dich vertreiben. Und dann drehst du denen, also entweder du drehst denen halt was an, mit dem sie dann auch unglücklich werden, oder du musst dir halt eingestehen, dass du Scheiße gebaut hast und dein ganzes Erspartes verloren hast.
Also du machst da noch einen ganz guten Punkt auf, weil manchmal ist das halt auch richtig gefährlich. Also es ist nicht dieses, ja, komm, wir vertreiben da was und hoffentlich klappt das, sondern da steckt dann teilweise, je nachdem wie groß die Systeme sind, so viel Gehirnwäsche hinter. Also hör den Leuten nicht zu und die haben nicht das richtige Mindset und du musst nur an den Erfolg glauben und dann kommt das schon und du musst alles da reinkommitten und dass Leute da irgendwann so gefangen sind in diesem Denken, dass alle, die davon überzeugen wollen, dass das nicht stimmt, irgendwie die Realität nicht verstanden haben oder sowas.
Gehirnwäsche zählt damit rein auf jeden Fall. Das ist schon mal so sehr sektenartig alles.
Ja, auf jeden Fall.
Und deswegen verstehe ich auch, warum Leute dann auf TikTok sozusagen so dagegen halten, weil das ist so ein bisschen so, keine Ahnung, es ist so, wenn du nicht dagegen hältst, dass jemand sagt, das ist alles Bullshit, dann musst du dir halt selber eingestehen, dass du dich hast verarschen lassen.
Ja.
Und da ist es dann leichter zu sagen, so, nein, der ist der Lügner. Levi ist der Lügner. Der sagt, Schneeballsysteme sind schlecht. Aber ich weiß, Schneeballsysteme sind richtig gut.
Ja, und ich glaube, es ist auch so ein bisschen wie bei manchen anderen Sachen. Also wenn man dann nicht jetzt konstant immer aufklärt und Kritik äußert und so, dann werden die halt immer mehr und haben so einen Nährboden dafür. Deshalb muss man da immer versuchen, die in so eine Ecke zu drücken, dass es möglichst klein bleibt und möglichst wenig Leute da reingeraten.
Aber weißt du, wer auch an den Erfolg geglaubt hat und wo es dann tatsächlich funktioniert hat?
Sag es mir.
Eintracht Spandau. Wir haben da damals drüber gesprochen, das ist auch schon 3 Jahre her oder so, dass das Hand of Blood sein eigenes E-Sport-Team gegründet hat. Und war dann, glaube ich, in der ersten Season auch ganz gut dabei, aber sie haben es knapp nicht geschafft, dann auch irgendwas zu gewinnen. Und jetzt, viele Jahre später, ist Eintracht Spandau tatsächlich deutscher League of Legends Meister geworden. Also die haben jetzt den sogenannten Spring Split gewonnen und ziehen damit sogar sozusagen in den europäischen Wettbewerb ein, wo sie jetzt gegen die anderen europäischen Teams, die quasi in ihren Ländern jeweils gewonnen haben, kämpfen. Und gleichzeitig auch in der Ballers League, was ja diese Fußballliga hier von Lukas Podolski und Mats Hummels ist, da waren die jetzt auch im Viertelfinale, glaube ich, sind dann da, das waren schon in Top 4, sind dann aber rausgeflogen. Das ist schon das Halbfinale, wenn man in Top 4 ist, oder? Ja. Nee, ja. Sie waren im Halbfinale. Ich habe keine Ahnung von Sport und auch von Vierteln. Genau, aber deswegen, bei denen, die hatten eine ganz krasse Woche letzte Woche, ne? Also sind deutscher Meister geworden und waren kurz vorm Finale in der Ballers League. Wollte einfach nur kurz updaten. Also ist ganz spannend. So, das scheint sich auch ausgezahlt zu haben, dieses Invest, und die scheinen da echt gut dabei zu sein.
Ich habe das auch auf TikTok mitbekommen und in Videos aus der Baller League, das ist ja auch sehr oft viral gegangen. Ich habe das Gefühl, da wird sehr gute Social-Media-Arbeit geleistet. Also das war so von Scratch auf, sich eine Community aufbaut und so ein bisschen Tradition einfach erfindet und alle das mit so einem Augenzwinkern sehen. Ich finde das eigentlich echt cool, dass das auch so funktioniert und man dann quasi so ein Team hat, was irgendwie schon so einen Namen hat oder irgendwie so eine Institution ist. Und selbst wenn die dann nicht bei der Baller League gewinnen, ist das egal, weil irgendwie das drumherum einfach das Spektakel ist.
Ja, ja, sie haben das schon sehr, sehr smart gemacht. Ne? Also weil Hand of Blood spielt ja auch diesen Präsident Knabe, der quasi dann so als, ne, wie so ein alter Sportpräsident, so dieses Traditionsding. Dann,
ja, so Rudi Assauer-mäßig.
Bisschen, ja, ja, ne? dann haben die jetzt irgendwie sein eigenes Malzbier da rausgebracht, so im Zuge von, dass es ja quasi alle anderen Influencer auch so Getränke haben und hier Herrn Montana Black mit Gönnergy da irgendwie dabei ist. Und dann haben sie irgendwie in Spandau ihre Lokalkneipe und also marketingtechnisch haben die das schon sehr, sehr smart aufgezogen und jetzt hat es sich halt auch sportlerisch ausgezahlt, was und also ne, also ich meine, die waren ja eh schon beliebt und wie du schon meinst, ich glaube für die Fans ist das ziemlich egal, ob die gewinnen oder nicht, aber gerade auch für die Sponsoren und so weiter ist es natürlich schon ganz cool, wenn du tatsächlich auch deutscher Meister dann bist und so, ne? Also
auf jeden Fall, ja, also Respekt. Dass dieser Hype auch so umgewandelt werden kann in Erfolg, ist dann auch ganz schön.
Ja, ja, also bin mal gespannt, wie es da weitergeht, also ob die über Ballers League und League of Legends hinaus da noch mehr machen in Zukunft, aber dieser Verein, den die da hochgezogen haben in wenigen Jahren, ist auf jeden Fall jetzt nicht nur in der Community, sondern auch tatsächlich erfolgstechnisch unter den Besten in Deutschland, also zumindest in dem Bereich, in dem sie da tätig sind mit E-Sport, aber das ist schon krass.
Glückwunsch.
Ja, Glückwunsch. Wem wir auch gratulieren wollen an dieser Stelle ist Heidi Klum. Heidi Klum hat nämlich, das wurde diese Woche auch auf TikTok revealed, Deutschlands beste Webseite. Wir reden hier ja viel über das Internet und da geht es oft nur um Social Media, aber ich finde, es ist mal an der Zeit, dass wir auch mal über eine gute Website reden. Das haben wir, glaube ich, in diesem Podcast noch nie gemacht. Das ist aber die Grundfeste des Internets sind Webseiten und Heidi Klum hat die beste. Das hat jetzt ein TikTok-User namens Jannis herausgefunden in einem TikTok, was jetzt auch ganz gut viral gegangen ist, indem er sich Heidi Klums Website anguckt. Das hat jetzt so 250.000 Views ungefähr. Und ja, möchtest du mir einfach mal so ein bisschen, möchtest du mal durch die Website führen, Timon? Was ist da so los auf heidiklum.de?
Gerne. Also wenn man auf heidiklum.de geht, dann landet man erstmal auf der Startseite mit einem großen Bild von Heidi und rechts daneben ist ein Reiter aktuelle Nachrichten. Und da findet man dann aktuelle Nachrichten wie neuer Track mit DJ Tiesto oder die Models der 19. Staffel. Und dann kann man oben wählen zwischen Aktuelles, Galerie, Videos, Shop und Bio. Und unter Aktuelles gibt's einfach noch mehr News, wie du vorhin zum Beispiel auch gefunden hast. Weitere Veränderungen in München. Senderchef Daniel Rosemann verlässt P7S1. Und dann kann man auf mehr klicken und sich die Meldung dann durchlesen.
Ja, aber mehr ist tatsächlich einfach nur Daniel Rosemann, Doppelsenderchef von Zeit zu Pro7, verlässt den Unterführiger Sendekonzern. Er kehrt dem börsennotierten Medienkonzern zum Ende des Jahres 2022-2023 in den Rücken, um sich neuen Projekten zuzuwenden. Also, es liest sich so ein bisschen, und das hat dieser TikToker auch so rausgeworfen, es liest sich so ein bisschen wie News, die für Heidi Klum interessant sind.
Ja, vielleicht geht sie manchmal auf ihre Website, um zu gucken, was so abgeht.
Was ist so los für mich? weil es gibt nämlich dann auch irgendwie so Heilige Nacht, du kehrst wieder. Das Lieblingslied von Lenis Urgroßmutter, von ihr hat sie auch ihren Namen. Das ist eine News auf ihrer Website. Oder sie gratulierte auch immer ihren Kindern, wenn die Geburtstag haben. Das ist ja auch sehr süß. Aber unter anderem ist da auch eine News, dass ihre Tochter, Leni, nach New York zieht. Und die News ist aber nicht so formuliert wie, ey, so ich, hier ist Heidi, Leni zieht nach New York, ich wünsche ihr alles Gute, voll geil, ich bin eine stolze Mutter. Sondern es liest sich wie eine Pressemitteilung, die darüber geschrieben wurde, so, das junge Nachwuchsmodel ist nun in die große amerikanische Stadt gezogen. So, niemand würde so das schreiben, es sei denn, du bist irgendwie Tag 24 oder Promi-Flash. Also, es
hier
ist
sind
so
auch
absurd.
So Fotos. Also, Geburtstagsgrüße, herzlichen Glückwunsch zu deinem 15. Geburtstag, lieber Johann. Und dann so ein Bild von offensichtlich Johann.
Also, es gibt auch einfach eine News hier, die heißt einfach Vorweihnachtszeit. Eine angenehme und möglichst stressfreie Vorweihnachtszeit. Auch nicht so, ich wünsche euch, sondern einfach nur, das ist der Text. Eine angenehme und möglichst stressfreie Vorweihnachtszeit. Punkt. Und daneben ist halt ein Foto von, was ich nur vermuten kann, Heidis Garten ist, wo sie ihren Weihnachtsbaum fotografiert hat, in unglaublich schlechter JPEG-Qualität.
Es geht ja aber noch weiter nach den News. Also es gibt ja auch den Reiter Galerie.
Ja.
Und da gibt es so verschiedene Punkte, also Werbung, Auftritte oder sowas. Und dann klickt man da so drauf und dann kommt man zu so einer Übersicht, wo halt dann so 10, 20 Fotos sind mit so alten Bildern irgendwie davon. Es fühlt sich alles an wie eine Website so 2006.
Ja.
Also ganz träge und ganz altbackenes Design und Handling. Mein Favorit ist aber auf jeden Fall der Shop.
Der
da gibt es nämlich zwei
genial.
Sachen aktuell zu kaufen. Einmal Heidi Rose, also es sind offensichtlich Blumen. Hier steht aber, für diese Rose gibt es kein Bestellformular mehr. Wir sollen uns an jedes Gartencenter wenden, die haben die. Und dann die Sonnenbrille. Und wenn man da drauf geht zur Bestellung, dann muss man ein Kontaktformular ausfüllen, wo man unter anderem seine Faxnummer angeben kann.
Also du sagst es gerade so, aber es ist wirklich so ein HTML-Kontaktformular. Eine guten Sonnenbrille gehört eigentlich immer in meine Handtasche. Dieses Modell habe ich nicht nur für mein Gesicht kreiert, sondern es harmoniert auch mit vielen anderen Gesichtsformen.
Hier ist auch, also wenn du das bestellen willst, dann ist die einzige Möglichkeit, auf die unten angegebene Kreissparkasse Köln, also auf das Konto, zu überweisen. Ja. Und wenn das Geld eingegangen ist, dann schicken sie die Brille
und
los.
Die Versandgebühr von dieser Sonnenbrille ist 7,50 Euro. Und die kostet 131 Euro. Und dann musst du 131 Euro plus 7,50 Euro per Überweisung an diese Kontonummer schicken und dann deine sozusagen die Anzahl der Sonnenbrillen eingeben, wie viele du haben willst und dann deine ganzen Kontaktdaten.
Aber also wir dachten erst, das wäre ein Scherz, aber ja. Laut Impressum gehört das der Heidi Klum GmbH und das ist die offizielle Firma von Heidi Klum und ihrem Vater irgendwie.
Genau, also ihr Vater ist der Geschäftsführer davon. Deswegen, ich habe auch schon überlegt, ob ihr Vater diese Seite betreibt für sie, weil er so stolz ist auf seine Tochter und deswegen immer so News reinschreibt. Aber
es kann doch nicht sein, also die ist ja schon mega erfolgreich. So,
ja,
die ist ja international auch erfolgreich. Die sitzt in, keine Ahnung,
Hollywood
irgendwie.
Irgendwo, ja,
auch beim Supertalent in Amerika oder so saß die, glaube ich. Und so. Die ist ja wirklich eine Showgröße. Und dann hat die so eine Website, die aussieht wie so, weiß ich nicht, Mannis Gartenlaube, hier zeige ich unsere Lieblingsfotos. Also kann man da nicht irgendwie so einen Webseitenbetreiber engagieren, der das mal ein bisschen schick macht?
Ich verstehe es gar nicht, aber noch absurder ist, dieser TikToker ist dann auch darauf gestoßen, dass ihr Vater halt auch noch eine Website hat. Und die ist noch hässlicher. Das ist einfach nur klum.com. Und das Absurde ist aber, da ist dann irgendwie ganz viel auch so Politisches dabei. Also ein offener Brief an Olaf Scholz oder einfach irgendwie so eine Beschwerde über irgendeinen Landrat. Aber das Absurdeste ist wohl, es gibt da eine News, dass irgendwie Heidi Klum jetzt eine eingetragene Marke ist. Oder ich glaube, Leni Klum ist eine eingetragene Marke. Und das ist einfach ein Artikel, ist vom 31.10.2022. Muss man ziemlich weit runter scrollen, weil er hat seitdem viel gepostet. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, der Artikel heißt einfach nur, es ist offiziell. Und was ist dieser Artikel? Wie stellt ihr euch das vor? Wie hat dieser Mann diese News verkündet, dass Leni Klum eine eingetragene Marke ist?
Oh Gott.
Es ist ein Screenshot von seinem Outlook-Posteingang, wo er die E-Mail inklusive aber auch der kompletten Outlook-Benutzeroberfläche gescreenshottet hat. Und in der E-Mail steht halt, sehr geehrter Herr Klum, in der vorbezeichneten Angelegenheit hat das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum nunmehr ihre Enkelin als Inhaberin der Marke Leni Klum eingetragen. Somit haben wir in dieser Sache schlussendlich noch vollumfänglich den gewünschten Erfolg herbeiführen können. Sollten Sie zu dieser Angelegenheit noch Rückfragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Rechtsanwalt.
Es ist so wild, ne? Ich bin gerade dabei, immer noch auch zu gucken, dass man ja über diese Artikel auch auf so nicht gelistete YouTube-Videos kommt, wo ja. Günter Klum dann irgendwas sagt. Und die Videos haben dann irgendwie so 10, 20 Aufrufe. Und dann sagt er irgendwie, glaube ich, seine Meinung. Ich läuft hier nur ohne Ton durch bei mir.
Also man kann nicht alle Probleme weglächeln, ne?
Alle Videos sind auf nicht gelistet. Also kommst du nur über diese Website darauf.
Okay, warte, ich guck's kurz einmal. Das ist 58 Sekunden lang. Ich guck's mal kurz mit Ton an.
Aber der Screenshot hat mich gekillt. Also das war dieses Menü, einfach das komplette Outlook-Ding da zu screenshotten.
Okay, also ich habe jetzt gerade das eine Video angeguckt, das ist 58 Sekunden lang ungelistet auf seinem Kanal, aber halt unter diesem Artikel jetzt hier vom 8.01.2024. Das heißt, man kann nicht alle Probleme weglächeln. Es ist 58 Sekunden lang. Was glaubst du, ist das größte Problem in der Politik im Moment? Auf allen Ebenen? Was ist das, bis hin zum Bundeskanzler, wer und was ist das größte Problem in unserer Politik? Was glaubst du, sagt der Vater von Heidi Klum in seinem persönlichen Blog?
Ja, ich würde sagen, dass ja, so wie festgefahrene Strukturen oder sowas.
Nee, es sind die Grünen. Die Grünen würgen allen ihren Willen auf, von Landratsebene bis hin zum Bundeskanzler. Die haben alles unter Kontrolle in Deutschland. Das sind die Grünen.
Find geil,
das kann er nicht mehr länger weglächeln, der Vater von Heidi Klum. Aus gegebenem Anlass musste er dieses Statement machen.
Ich finde geil, dass er so ein Multimillionär und Manager von Topmodels ist, weil die ja, glaube ich, auch immer die Gewinnerin von Germany's Next Topmodel unter Vertrag genommen haben. Aber gleichzeitig auch einfach so ein Boomer, der in seinem persönlichen Blog.
Der Boomer.
Ja, der so mit der wütenden Faust so in seinem Blog sitzt und da so Politmeinungen abgibt.
Ja, das ist die Website von Heidi Klum und ihrem Vater. Wirklich wunderschön.
Geil.
Toller TikTok-Fund. Ja, wisst ihr, was auch ein ganz toller Fund ist? Dieser Podcast. Und jetzt muss Timon leider weghören.
Ja.
Oder ihr müsst euch entscheiden. Und zwar, ich habe das letzte Woche vergessen, aber dieser Podcast ist nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Ist 42 auch nominiert oder nur Brain Pain?
Brain Pain ist auch nominiert.
Seid ihr auch in Beste Unterhaltung nominiert?
Ja, leider ja.
Wir sind direkte Konkurrenten.
Ja,
aber vielleicht muss man zum Beispiel Podcast-Preis noch dazu sagen, ihr werdet auf diese Website gehen und würdet euch wundern, krass, was für eine Ehre, die Lester-Schwestern sind nominiert, Brain Pain auch. Nein, jeder Podcast ist da nominiert, der Welt, zumindest aus Deutschland. Weil nämlich jetzt beim Deutschen Podcastpreis so ist, dass jeder sich da selber einreichen kann und dann ist man automatisch nominiert. Das heißt, wenn Leute sich darauf abfeiern, dass sie nominiert sind, dann finde ich das immer ein bisschen lustig. Ist natürlich trotzdem schön, weil Preise sind toll und wichtig. Und das heißt, ihr könnt trotzdem für uns abstimmen, da würde ich mich sehr freuen. Noch viel wichtiger, weil wir da keine Konkurrenten sind, da können wir jetzt beide einer Meinung sein. Ihr könnt abstimmen in der Kategorie Beste Information für den Podcast Billion Dollar Apes. Das ist ein Podcast, den wir letztes Jahr produziert haben über den Bored Ape Yacht Club, also über NFTs und wie viel Murks da dahinter steckt. Das ist ein Podcast, auf den ich wirklich sehr, sehr stolz bin. Anders als diesen Podcast. Deswegen
ich stimme direkt jetzt mal ab. Zack, eine Stimme mehr abgegeben für Billion Dollar Apes.
Billion Dollar Apes, die Kategorie Beste Information. Ihr könnt natürlich, wenn ihr da seid, auch eure Stimme für Lester Schwestern und natürlich oder Brain Pain.
Ich glaube, man kann mehrmals tatsächlich.
Man kann sogar mehrmals abstimmen. Ihr könnt auch für Brain Pain, Lester Schwestern und Billion Dollar Apes abstimmen. Würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn wir da weiter sind in der nächsten Kategorie. Und ne, also ist natürlich trotzdem so in der Szene und auch businesstechnisch schon immer sehr, sehr gut, wenn man da weiter ist. Auch wenn die Art und Weise, wie man nominiert wird, vielleicht ein bisschen fragwürdig ist, ist alles, was danach kommt, doch sehr, sehr gut und sehr wichtig. Deswegen stimmt gerne ab. Bis zum 20. Mai geht das noch. Würde ich mich sehr freuen. Bin ich sehr dankbar. Und natürlich, wie immer, ihr supportet den Podcast auch, indem ihr 5 Sterne gebt, Kommentare schreibt, den Podcast immer nach einer Minute stoppt und dann weiterhört, weil dann zählt es bei Spotify als neuer View.
Ah, ja. Das ist ein gutes Hörerlebnis auch.
Nee, das vielleicht nicht. Aber ja, danke, dass du heute mit dabei warst. Danke für euren Support.
Danke ebenfalls, dass ich hier sein durfte.
Schaut bei Brain Pain vorbei und bei 42 und bei Klängern auf YouTube.
Stimmt, mache ich auch noch. Ja.
Gibt's auch noch. Ja, und dann hören wir uns nächsten Samstag wieder. Bis dahin.
Tschüss, Leute.
Bevor es mit dem Thema weitergeht, machen wir aber jetzt nochmal kurz einmal Hashtag Werbung.
Und zwar für LBS Bausparen. Bausparen nutzt man, um sicher Geld zu sparen für Bau- oder Modernisierungsprojekte oder für Immobilienkäufe. Wenn man zum Beispiel ein Haus kauft, dann will oder muss man ja auf der einen Seite Eigenkapital einbringen und auf der anderen Seite möchte man einen günstigen Kredit mit niedrigen Darlehenszins abschließen. Und wie man in den letzten Jahren gesehen hat, ja, Zinsen fluktuieren auch gerne mal und Zinssicherung ist deswegen vielen Menschen wichtig. Und Zinsen für Bauspardarlehen, die sind von Beginn an fest. Man hat also diese Planungssicherheit unabhängig von Marktschwankungen. Und mit der LBS und dem LBS-Bausparen kriegst du das also hin, diesen Traum vom Eigenheim. Und das geht für alle, auch schon mit kleinen Sparbeträgen. Zusätzlich gibt es auch noch staatliche Förderungen, wie zum Beispiel die Wohnungsbauprämie oder Riester-Förderung. Aber ich bin kein Bausparexperte. Ich bin nur hier, um euch darauf hinzuweisen, dass Bausparen existiert und ihr bei der LBS eine professionelle Beratung bekommen könnt, um zu gucken, ob das was für euch, eure Situation und vor allem eure Ziele ist. Also, falls ihr von einem Eigenheim träumt, dann schaut mal in die Shownotes und guckt, ob LBS Bausparen vielleicht was für euch ist und ihr euch da beraten lasst. Und jetzt zurück zum Lästern.